Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Wir sind heute hier versammelt aufgrund der Schande, die die Arabische Liga mit dieser Normalisierung der Beziehungen begeht. Wie können Sie jemanden in Ihrem Kreis willkommen heißen, der mit Drogen handelt, Kinder ermordet hat und Chemiewaffen eingesetzt hat? Ich frage mich, was diese arabischen Führer bewegt, sich mit so einem Kriminellen zu treffen.
Ja, wer da so empört ist, ist Mohammed, ein Demonstrant im Nordwesten Syriens. Eine Reaktion auf die Nachricht, dass Machthaber Bashar al-Assad in den Kreis der Arabischen Liga zurückkehren durfte. Für Assad ist es ein diplomatischer Neustart sozusagen nach 12 Jahren Zwangspause. Aber was bedeutet das für Syrien, die Beziehungen in der Region und darüber hinaus? Das ist unser Thema. Ich bin Katrin Materna, hallo. Und mit den Hintergründen von Assads Comeback hat sich unsere Korrespondentin Anna Osius beschäftigt. Hier kommt ihre Recherche.
Man freue sich über die Anwesenheit seiner Exzellenz Präsident Bashar al-Assad. Die Begrüßung hätte wohl herzlicher nicht sein können. Mit Bruderkuss und freundschaftlicher Umarmung empfing der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman den syrischen Machthaber bei dessen Comeback in der Arabischen Liga Mitte Mai. Weder der Gastgeber noch die anderen Staats- und Regierungschefs ließen sich anmerken, dass sie eine langjährige politische Persona non grata in die Arme schlossen. Assad selbst starkste noch ein bisschen unsicher, aber betont selbstbewusst lächelnd über den violetten Teppich in der saudischen Hafenstadt Jidda, wohl wissend, dass die Kameras der Welt auf ihn gerichtet waren. Ihn, den syrischen Diktator und langjährigen Kriegsherrn, international im Westen und auch regional viele Jahre weitgehend isoliert, aufgrund der Brutalität, mit der er im Bürgerkrieg gegen das eigene Volk vorging. In seiner Rede vor der Arabischen Liga davon kein Wort.
Heute haben wir die historische Gelegenheit, in dieser Welt mit großen Gegensätzen, an denen die westliche Dominanz schuld ist, unsere regionalen Themen ohne ausländische Einmischung anzusprechen.
Da ist er wieder, Bashar al-Assad. Oder war er eigentlich nie weg?
Präsident Assad ist heute der stärkste Mann in Syrien,
sagt der libanesische Militärbeobachter Amin Hetteid aus Beirut.
Weil es ihm gelungen ist, wieder 70% seines Landes zu kontrollieren. Alle Seiten, sowohl Freund als auch Feind, ordnen sich ihm unter.
Schon seit einiger Zeit zeichnet sich ein Comeback des Diktators auf der Weltbühne ab. Assad gilt für einige arabische Staaten offenbar als alternativlos. Der syrische Machthaber hat es mit Hilfe seiner starken Verbündeten Russland und Iran geschafft, einen Großteil seines Staatsgebiets zurückzuerobern und sich mit Gewalt an der Macht zu halten. Aber um welchen Preis?
Civilian hospitals, schools and markets targeted. Mounting evidence of war crimes.
Rund 500.000 Menschen ist im Syrienkrieg getötet worden, darunter laut einer UN-Studie mehr als 300.000 Zivilisten. 14 Millionen mussten ihr Zuhause verlassen und wurden zu Vertriebenen. Das ist mehr als die Hälfte der syrischen Bevölkerung. Skrupellose Giftgaseinsätze und Fassbombenangriffe gegen die eigene Bevölkerung werfen Beobachter Assad ebenso vor wie rund 100.000 inhaftierte, gefolterte oder beseitigte Regimegegner. All das blieb bislang ungesühnt. Heute ist Syrien verarmt, die Wirtschaft liegt am Boden. 90% der Menschen in Syrien leben unter der Armutsgrenze. Eine Demonstration in Nordwestsyrien Mitte Mai, dem Teil Syriens, der von Aufständischen kontrolliert wird. Der Norden Syriens ist geteilt. In einigen Bereichen haben islamistische Extremisten das Sagen, in anderen die Kurden, in weiteren bewaffnete Gruppen, die von der Türkei unterstützt werden. Die Wiederaufnahme Assads in die Arabische Liga, sein Comeback auf der politischen Weltbühne, ist ein Schlag ins Gesicht für die zersplitterte syrische Opposition und die vielen syrischen Flüchtlinge. Demonstrant Mohammed ist entsetzt.
Wir sind heute hier versammelt aufgrund der Schande, die die Arabische Liga mit dieser Normalisierung der Beziehungen begeht. Wie können Sie jemanden in Ihrem Kreis willkommen heißen, der mit Drogen handelt, Kinder ermordet hat und Chemiewaffen eingesetzt hat? Jemand, der Syrien und seine Bevölkerung zerstört und den Staat bestohlen hat. Ich frage mich, was diese arabischen Führer bewegt, sich mit so einem Kriminellen zu treffen.
Und der syrische Flüchtling Rami aus dem Libanon fügt hinzu:
Jemand, der dich getötet hat, vertrieben hat, gefoltert hat, der schuld ist an unserer Not als Flüchtlinge. Sollen wir so jemandem etwa applaudieren? Oh nein, für uns ist Syrien nur ein Traum geblieben. Ein Traum, der für immer zu Ende ist.
Aussagen, die den syrischen Diktator offensichtlich nicht an sich zweifeln lassen. Und das Verhalten der anderen Länder stärke ihn, so Melanie Kamet von der Harvard University.
Globale und regionale Regierungen beginnen wieder Beziehungen mit Assad aufzubauen, vielleicht nicht offiziell, aber ihr Austausch mit dem syrischen Regime wird Assad als de facto Machthaber festigen.
Aber warum ist der syrische Diktator plötzlich wieder zurück auf dem politischen Parkett? Dahinter stecken verschiedene geopolitische Interessen. Die arabischen Staaten wollten ihr Schicksal wieder selbst in die Hand nehmen, unabhängig vom Westen, so der Generalsekretär der Arabischen Liga Ahmed Abu Raid.
Ich erwarte sehr stark, dass viele europäische und westliche Staaten über diese arabische Entscheidung nicht erfreut sein werden. Aber diese Entscheidung ist eine unabhängige arabische Entscheidung.
Im Westen zeigte man sich tatsächlich alles andere als erfreut über Assads Comeback. Doch offenbar geht es den arabischen Staaten um eine neue Realpolitik. Angesichts der vielen Krisen herrscht in der Region strategischer Pragmatismus. Die Wiederaufnahme Syriens sei wichtig, sagt Al-Azab el-Taher von der ägyptischen Zeitung Al-Ahram.
Der Schritt zeigt, dass die arabischen Staaten auf eigene Faust agieren, ohne den Einfluss von Mächten wie den USA. Enge Beziehungen zwischen der Türkei und Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten könnten dabei helfen, so manche regionale Krise zu entspannen.
So hätten sich Kairo und Ankara zum Beispiel darauf verständigt, in Libyen zu vermitteln. Eine neue Phase der Verständigung im Nahen Osten? Durch die Wiederaufnahme der Beziehungen zu Syrien könnten die arabischen Staaten drängende Fragen wie die Flüchtlingskrise, die humanitäre Lage, den Einfluss des Iran oder den illegalen, vom syrischen Regime unterstützten Drogenhandel wieder direkt mit Assad besprechen, heißt es. Berichten zufolge haben die arabischen Staaten die Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga an Auflagen geknüpft, wie die Eindämmung des Drogenhandels, die Rückkehr von Flüchtlingen und Gespräche mit der Opposition. Aber wird das jemals umgesetzt? Und haben autokratisch regierte Staaten wie Saudi-Arabien oder Ägypten überhaupt ein Interesse an einer Demokratisierung Syriens? Im Kreis der Despoten der Arabischen Liga sei Assad ja sozusagen in bester Gesellschaft, sagen Kritiker zynisch. Auch wenn sich eine Normalisierung der Beziehungen zu Assad schon länger abzeichnet, finaler Auslöser war, so traurig es klingt, das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien im Februar. Das habe Assad bei seinem Comeback geholfen, sagt Mohammed Essel Arab vom Al-Ahram-Forschungsinstitut in Kairo.
Das Assad-Regime ist der Hauptgewinner der Erdbebenkatastrophe. Assad hat das alles instrumentalisiert, um seine Beziehungen zu den arabischen Ländern wieder aufzunehmen und die Eiszeit mit ihnen zu überwinden. Und um klare Versprechungen von den arabischen Staaten zu bekommen, sich an dem Wiederaufbau Syriens zu beteiligen.
Die Wiederaufnahme in die Arabische Liga werten Analysten auch als eine Konsequenz der neuerdings verbesserten Beziehungen zwischen den langjährig verfeindeten Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran. Im März hatten die beiden Staaten unter Vermittlung Chinas angekündigt, wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen zu wollen. Dass die Machthaber in Saudi-Arabien, die lange die syrische Opposition unterstützt haben, jetzt wieder Assad in der Arabischen Liga akzeptieren und auch diplomatische Beziehungen zu Syrien aufnehmen, gilt als Entgegenkommen gegenüber dem Iran, der ein enger Bündnispartner Assads ist. Im Gegenzug könnten sich im Jemenkrieg und in anderen regionalen Konflikten Kompromisse abzeichnen. Der ägyptische Politologe Mustafa Kamel Sayed:
Die Länder der Region haben festgestellt, dass es für die Lösung von Problemen sinnvoller ist, miteinander zu sprechen, als sich zu bekämpfen.
Die Meldung, dass die jahrelangen Erzfeinde der Region, Iran und Saudi-Arabien, wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen wollen, traf Beobachterkreise wie ein Donnerschlag.
Ich denke, es ist eine neue Form des Realismus auf beiden Seiten, die diesen Deal ermöglicht hat. Die Saudis sehen, dass sie ohne eine Einigung, zum Beispiel im Jemenkrieg, nicht weiterkommen. Und der Iran ist innenpolitisch und wirtschaftlich geschwächt und braucht deshalb außenpolitische Erfolge. Das hat den Deal ermöglicht. Realismus bei den Machthabern.
Zahlreiche Konflikte im Nahen und Mittleren Osten basieren seit Jahren auf den Rivalitäten der beiden Hegemonialmächte Saudi-Arabien und Iran. Dass sich die großen Kontrahenten der Region wirklich zu einem ersten Abkommen durchringen, damit hatte offenbar kaum jemand gerechnet, weder im Nahen Osten noch in den USA. Der Nahe Osten mache sich unabhängig, so Politikwissenschaftler Mustafa Kamel Zayed.
Die Länder der Region warten nicht mehr auf Ratschläge aus den USA, um Wege zu finden, ihre Probleme miteinander zu lösen. Zum Teil handeln sie sogar gegen die Ratschläge der USA.
In Washington ist man überrascht und besorgt, wie es um die Macht der USA in der Welt noch bestellt ist,
sagte Ex-US-Diplomatin Hillary Mann Leverett vor einigen Wochen im arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. Denn die Vermittlungsrolle übernahmen diesmal nicht, wie so oft in der Vergangenheit, die USA, sondern ausgerechnet China.
Die Chinesen sind jetzt eine unentbehrliche Macht im Nahen Osten, nicht mehr die USA. Das ist Fakt nach diesem Deal. China hat das Geld, die Diplomatie, den größten Erfolg. Damit ist China der neue große Player.
Das chinesische Interesse dahinter, wirtschaftliche Beziehungen sowohl zu den Saudis als auch zum Iran, ohne die Geschäftspartner zu brüskieren. Vor allem aber das Signal an die Weltgemeinschaft, wer die neuen Führer der Weltordnung sind, nicht mehr der Westen, sondern China und auch sein enger Partner Russland. Dass sich die Saudis, historisch eng verbündet mit den USA, China zuwandten, habe Gründe, so Politologe Ibrahim Freihard vom Doha-Institut.
Saudi-Arabien ist seit Jahren frustriert von der Biden-Regierung und sucht sich deshalb neue Allianzen Richtung Osten. Nach diesem Deal erwarten wir einen Rückgang der Spannungen in Syrien, im Libanon, Jemen und im Irak.
Vier Länder, deren Schicksal eng mit den geopolitischen Machtspielen der beiden Regionalmächte verknüpft ist. Jemen, Irak, Libanon und eben Syrien. Es kam genau so, wie es Beobachter schon vor einigen Wochen vorhersagten. Die Saudis akzeptierten Assad wieder in der Arabischen Liga und dürften im Gegenzug die Hoffnung haben, sich aus dem Jemenkrieg zurückziehen zu können. Und auch im krisengeschüttelten Libanon gäbe es nach dem Deal neue Perspektiven, hofft der libanesische Unternehmer Wada Shehabi.
Im Libanon unterstützen die einen Kräfte Saudi-Arabien und die anderen Kräfte den Iran. Wenn sich diese beiden Länder nicht verstehen, spiegelt sich das hier sofort wieder. Wie bei einem Kind, wenn die Eltern geschieden sind und weder Vater noch Mutter beachten seine Bedürfnisse. Wenn die Eltern sich wieder vertragen, ist es auch besser für das Kind. So ist das im Libanon. Dieses Land trifft keine eigenen Entscheidungen.
Die geopolitischen Interessen an einer Verbesserung der Beziehungen mit Syrien sind durchaus ausgeprägt. Der Libanon will sein Flüchtlingsproblem lösen. Seit 2011 sind mehr als 1 Million Vertriebene aus Syrien in das Nachbarland gekommen. Eine große Herausforderung für das wirtschaftlich äußerst angeschlagene Land, das selbst nur ein paar Millionen Einwohner hat. Auch in Jordanien, im Irak und in der Türkei leben viele syrische Flüchtlinge. Und zum Entsetzen der syrischen Opposition spricht ihr einstiger enger Unterstützer, der türkische Präsident Erdogan, plötzlich ebenfalls von einer möglichen Verbesserung der Beziehungen zu Assad. In den reichen Golfstaaten sind es vor allem wirtschaftliche Interessen, die bei dem Paradigmenwechsel eine Rolle spielen und die Hoffnung, den langfristigen Einfluss des Iran einzudämmen, wenn man selbst wieder Beziehungen zum Assad-Regime pflegt. Und Ägypten steht Syrien historisch sowieso recht nahe und hatte sich auch nach dem Erdbeben schnell solidarisch mit Assad gezeigt. Dennoch, einstimmig war die Wiederaufnahme Assads in die Arabische Liga keineswegs. Katar und Kuwait beispielsweise lehnten eigentlich die Rückkehr Syriens ab, sollen sich dann aber Berichten zufolge enthalten haben. Ahmed Abu Raid, der Generalsekretär der Arabischen Liga.
Das ist kein Beschluss, der verlangt, dass die arabischen Staaten die Beziehungen zu Syrien wieder aufnehmen müssen. Das darf jedes Land souverän selbst entscheiden.
Saudi-Arabien hat, wie einige andere Staaten, bereits angekündigt, wieder diplomatische Beziehungen zu Syrien aufzunehmen. Für Assad ein Triumph. Er will international wieder vollständig als alleiniger Machthaber Syriens akzeptiert werden. Und der Rückendeckung seiner Verbündeten, Russland und Iran, darf sich Assad sowieso sicher sein. Im Westen ist man immer noch äußerst zurückhaltend. Sowohl in Washington als auch in Berlin schloss man eine Normalisierung der Beziehungen zum Assad-Regime derzeit kategorisch aus. Doch vielleicht, so sagen Beobachter, sei ja auch das, wie so oft, nur eine Frage der Zeit. Und die Zeit scheint dem syrischen Diktator bislang in die Hände zu spielen.
Unsere Korrespondentin Anna Usius über Hintergründe und Folgen von Assads wiedererlangter Salonfähigkeit. Über die habe ich vor der Sendung auch mit Bente Scheller gesprochen von der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie ist Leiterin des Referats Nahost. Frau Scheller, die arabischen Staaten hoffen ja offenbar, dass sie mit Assad viele Probleme besser lösen können als ohne ihn. Geht diese Rechnung aus Ihrer Sicht auf?
Ich kann diese Hoffnung nachvollziehen, aber bislang haben wir keinerlei Belege dafür, dass das auch aufgehen kann. Ist ja nicht der erste Vorstoß der Normalisierung. Jordanien ist ja bereits vorangeschritten. 2021 hat Jordanien normalisiert, weil durch Jordanien der gesamte Drogenhandel des syrischen Regimes eigentlich in die Golfstaaten verläuft. Das wollten sie unterbinden. Assad ist ihnen dann aber nicht entgegengekommen. Er hat das nicht unterbunden, sondern ganz im Gegenteil, es wird immer mehr durch Jordanien geschmuggelt. Der andere Punkt sind die Geflüchteten. Libanon und die Türkei haben sehr große Zahlen syrischer Geflüchteter aufgenommen und wollen diese natürlich zurückkehren lassen. Aber Assad will sie nicht zurücknehmen. Also er hat sich immer dagegen verwahrt, syrische StaatsbürgerInnen zurückkehren zu lassen. Und dementsprechend sehe ich nicht, was jetzt durch die Normalisierung der Arabischen Liga daran ändern könnte.
Wenn wir uns dieses Comeback Assads anschauen, wer sind aus Ihrer Sicht denn die Gewinner, neben natürlich Assad selbst und seiner Familie, und wer die Verlierer dabei?
Ganz klar ist natürlich, dass auch Assads Verbündete hier Gewinner sind. Das ist einerseits Russland, ganz klar, weil Russland immer versucht hat, den Syrienkrieg zu instrumentalisieren und sich hier auf die Seite Assads gestellt hat, andererseits natürlich auch indirekt Iran. Und wir sehen ja auch eine Annäherung zwischen Iran und den Golfstaaten. Tragisch aber ist es insbesondere für die VerliererInnen, denn das sind die Geflüchteten, das sind die ZivilistInnen, die entweder in Nachbarstaaten sitzen oder in Syrien selbst als Binnenflüchtlinge. Denn diese wissen, was sie davon zu erwarten haben, wenn andere Staaten sich annähern, wenn der Druck auf das Regime nachlässt. Dann ist klar, für sie verschlechtert sich die Situation und insbesondere die Türkei und Libanon haben ja signalisiert, dass sie jetzt mit mehr Druck gegen die Geflüchteten vorgehen. Sprich, für sie verschärft sich der Diskurs in den Ländern und auch die Übergriffe in der Türkei oder im Libanon auf Geflüchtete nehmen zu.
Frau Scheller, Sie waren ja vor vielen Jahren eine ganze Weile selbst in Syrien und haben bis heute, vermute ich mal, gute Kontakte dorthin. Was hören Sie denn von dort? Wie geht's den Menschen?
Ich muss sagen, dass die meisten meiner Kontakte, und es waren viele, vertrieben sind, erzwungen verschwunden lassen oder gar tot. Also mein Netzwerk in Syrien ist durch diesen Krieg sehr stark betroffen. Aber natürlich hören wir immer noch einige Dinge von Leuten, die im Wesentlichen in Regimegebieten oder in Idlib sitzen. Für beide ist völlig klar, die wirtschaftliche Lage ist verheerend. Überall leben 90% der Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Nur ist natürlich auch die politische Spannung eine ganz andere. Wenn man in Regimegebieten sitzt, hat man eben über die letzten 11 Jahre die Erfahrung gemacht, mit welcher Brutalität jeglicher Dissens, jegliche Kritik und jegliche Forderung beschieden wird. Und deswegen trauen sich viele trotz dieser Notlage in Regimegebieten gar nicht mehr dagegen anzugehen. Wir sehen zwar immer wieder kleinere Demonstrationen, aber im Wesentlichen trauen die Leute sich nicht, diesen Unmut auch anzusprechen.
Könnte die Wiederannäherung zwischen Assad und den arabischen Staaten wenigstens an der wirtschaftlichen Lage Syriens langfristig etwas zum Positiven verändern?
Bevor die wirtschaftliche Lage sich verbessert, muss ja einiges geschehen. Und da wären im Moment erstmal noch humanitäre Maßnahmen gefragt. Da haben sich die arabischen Staaten nie hervorgetan, genauso wenig wie Russland oder Iran als Unterstützer des Regimes. War in dieser Teil immer egal, ob die Menschen in Syrien hungern, hat nie eine Rolle gespielt. wirtschaftliche Entwicklung aber würde ja voraussetzen, dass da auch eine gewisse Sicherheit im Land ist, die dann Investoren ermutigen würde, die auch einen Wiederaufbau der Industrie ermöglichen würden. Und das ist überhaupt nicht gegeben, denn wir sehen überall kleine Milizen, die ihre jeweiligen Teilstücke kontrollieren. Da ist überhaupt keine zentrale Staatsmacht mehr. Es gibt einige Ecken, an denen Russland zum Beispiel seine Militärpolizei einsetzt, um ein minimales Maß an Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten. Aber das sehen wir beileibe nicht in der Fläche. Und da ist natürlich die Frage, wie will Assad das gewährleisten, wenn es ihm selbst in den Gegenden nicht gelingt, in denen er immer die Oberhoheit hatte.
Wie wird sich diese Wiederaufnahme in die Arabische Liga tatsächlich auswirken, nicht nur auf die Region also, sondern international auf das Zusammenwirken?
Zunächst einmal sehen wir ja den Klimagipfel im Herbst kommen und da wird Assad eingeladen sein. Das stellt natürlich alle anderen Staaten vor eine große Herausforderung. Insbesondere Europa normalisiert nicht mit dem Regime. Das ist aber etwas, was auch hier natürlich von einigen Stimmen in Frage gestellt wird, von der italienischen Regierung zum Beispiel. Und das ist sehr spannungsreich, weil eigentlich völlig klar ist, das einzig Richtige, was Europa tun kann, ist, bei seinen Sanktionen zu bleiben, die sich gegen diejenigen richten, die an Menschenrechtsverbrechen beteiligt sind. Und es wird ja für die EU nichts ändern, wenn Syrien wieder normalisiert wird. Es würde nur mehr Probleme mit sich bringen.
Frau Scheller, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Nicht zu danken.
Einschätzungen von Bente Scheller waren das zu möglichen Auswirkungen von Assads Rehabilitierung im arabischen Raum. In einer unserer nächsten Podcast-Folgen wird es um die Beseitigung von Landminen in Kriegsgebieten gehen. Hören Sie da gern rein, wir freuen uns. Ich bin Katrin Materna, bis bald.